妈训练的呀。妈妈 yes， 好吧，夫妇。
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
So, so schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eurem Mama Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa und habe zu Hause drei wundervolle Wirbelwinde. Aber nur zwei davon sind meine Kinder. Der andere ist mein Mann. Der Große ist 6 Jahre alt, hat eine Autismus- und ADHS-Diagnose. Und unsere Tochter ist 2,5. Und hier im Hi Baby Podcast nehme ich euch mit in unseren Familienalltag. Erzähle euch ein bisschen von unseren Ups and Downs. Immer mit dem Hintergedanken, dass wir als Eltern im Grunde alle im selben Boot sitzen. Und ob wir jetzt neurodivergente Kinder haben oder nicht, ob die Kinder gefühlsstark sind, hochsensibel oder ob sie tatsächlich eine andere, schwerwiegendere Diagnose haben. Im Grunde geht's bei uns doch um dieselben Themen, finde ich zumindest. Und es ist einfach wahnsinnig heilsam und es kann so gut tun, wenn man merkt, hey, ich bin mit dem Thema nicht alleine. Es gibt tatsächlich so viele andere Mamas da draußen, denen geht's genau gleich. Und man muss einfach nur den Raum öffnen und sich mal trauen, darüber zu sprechen. Und das ist hier der Raum dafür. Ein Thema, das mir auch lange schwer fiel, oder ich glaube, ja, na, es gibt immer noch gewisse Personen, da würde mir das schwer fallen, drüber zu sprechen. Aber inzwischen bin ich tatsächlich schon auf einem guten Weg, ganz offen damit umzugehen. Ich habe es erst gestern wieder zwei neuen Bekanntschaften einfach so in einem Nebensatz erzählt und dann erst gedacht so, oh, war das jetzt Information Oversharing oder war das jetzt komisch, dass ich das gesagt habe, dass ich eine Therapeutin hatte, beziehungsweise irgendwie ist es für mich immer noch so, meine Therapeutin, ich rede immer noch im Präsens von ihr, auch wenn ich jetzt schon seit über einem halben Jahr nicht mehr zu ihr gehe, weil meine Therapie abgeschlossen ist. Aber ja, ich finde, so ein Thema, das vielleicht auch eher noch ein Tabuthema ist, ist, dass Eltern in Therapie gehen, dass man einen Therapeuten aufsucht, weil das ja so erstmal in unserer Gesellschaft bedeutet, die hat ein Problem, der geht's nicht gut, die schafft es nicht mehr alleine, die hat sich Hilfe von außen suchen müssen. Wow, was ist da los, ne? Genau, meine Beweggründe, warum ich damals zur Therapie gegangen bin. Ich habe 2022 damit angefangen und wie es für mich war, was es mir gebracht hat und warum ich das eigentlich allen Eltern auch empfehlen kann, wenn man so das Gefühl hat, finde ich jetzt nicht ganz verkehrt, die Idee. Darum geht's heute in dieser Podcast-Folge. Ich habe auch ganz viele Fragen zu dem Thema von euch bekommen. Die habe ich natürlich alle mitgenommen, werde ich hier in der Folge auch alle beantworten. Die waren auch wieder so mega gut, weil es ist ja oft so, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. So war es auch bei mir jetzt mit der Therapiefolge. Und ihr habt nochmal so richtig geile Fragen gestellt, wo ich dachte, ja stimmt, das ist ja auch noch voll wichtig zu wissen. Und das kann ich ja auch noch erklären. Also, hier kommt jetzt mein geballtes Wissen über Therapien und was man da so machen kann, was es mir gebracht hat, ob ich es nochmal machen würde, ob ich vielleicht vorhabe, auch wieder in Therapie zu gehen. Das hört ihr alles in dieser Folge. Und wie immer freue ich mich total und das ist auch für mich wirklich super wichtig. Es ist super wichtig für das Fortbestehen dieses Podcasts, dass ihr Hi Baby abonniert, liked, bewertet, an Freunde weiterschickt und so weiter. Genau, das ist einfach hier im Podcast-Universum die Währung, damit ein Podcast auch weiter bestehen kann. Und jetzt wünsche ich euch mit der Folge eine gute Zeit. Also, warum mache ich diese Folge? Warum erzähle ich euch von meiner Therapie? Im Grunde geht es mir darum, dieses Thema, dass man eine Therapie macht, dass man zu einem Therapeuten geht, zu einer Therapeutin, das zu enttabuisieren und auch zu entstigmatisieren. Ich fand schon immer, dass es ein wahnsinniges Privileg war für uns Deutsche, kostenfrei zu einer Psychotherapie gehen zu können. Also dass es einfach die Option gab. Wenn man das in den USA mal anschaut, ich weiß auch nicht, es gibt doch keine Serie oder auch kein Buch, in dem nicht irgendwer einfach so ja, Lifestyle-mäßig zur Therapie auch geht. Und was meine ich mit Lifestyle-mäßig? Damit meine ich jetzt nicht so, ja, weil es schick ist und weil es cool ist und weil jeder einen Therapeuten hat, vielleicht auch. Aber man geht halt einfach so zur Therapie, um mit sich selbst und in sich selbst aufzuräumen. Zumindest ist es ja in den USA auch so schon angekommen und die machen das und zahlen aber auch einfach wahnsinnig viel Geld dafür. Und hier zumindest, wenn man gesetzlich versichert ist, bei Privatversicherten, weiß ich es leider nicht, kenne ich mich nicht aus, aber gesetzlich versichert ist ja so, dass man Anspruch auf eine Psychotherapie hat, wenn man, ja, wenn man da Grund dazu hat oder wenn man einen triftigen Grund dazu angibt. Und ich war halt schon immer so, dass ich mir dachte, boah, es ist eigentlich mega das Privileg und es ist so schade, dass es bei uns noch so schambehaftet ist oder auch so negativ besetzt ist, dass man in Therapie geht. Und ich war zum Beispiel, das allererste Mal war ich in Therapie mit 21. Es war tatsächlich aber nur so wirklich ganz, ganz kurz. Es waren, glaube ich, 5 Sitzungen. Es hat leider auch nicht wirklich funktioniert, aber da ging es um eine traumatische Erfahrung, die ich gemacht habe und die immer wieder so leichte Panikattacken in mir hervorgebracht hat oder ausgelöst hat. Ich wurde damals in Brasilien am Strand von Copacabana überfallen und ausgeraubt. Also es war so ein Raubüberfall mit einer guten Freundin zusammen. Und das ist mir nachgegangen, weil sobald ich nach diesem Vorfall jemanden hinter mir habe rennen gehört, habe ich einen Schweißausbruch bekommen, bin ich weggesprungen, habe ich mich umgedreht, weil eben diese Diebe oder die uns da überfallen haben, die sind eben auf uns von hinten zugerannt. Das ist mir in dem Moment gar nicht aufgefallen, aber im Nachhinein ist es halt so gewesen, dass immer, wenn jemand hinter mir gerannt ist oder auch nur gejoggt ist, habe ich eine Angstattacke bekommen und bin dann damals zur Therapie gegangen. Und damals war das schon für mich so völlig ja klar irgendwie, dass ich mir da helfen lasse und dass ich da vielleicht auch jemanden von außen braucht, der sich das anschaut und der da auch die Mittel hat, dass ich diese Panikattacke überwinden kann. Das ist halt einfach so, das sind eben die Fachleute für die Psyche, ne? Und die kennen halt diese Tricks und das ist so einfach, wenn dir jemand so einen Trick zeigt und dir sagt, guck mal, so ist es gerade bei dir im Kopf und das passiert, wenn da jetzt jemand von hinten auf dich zugerannt kommt und wir machen jetzt Folgendes, wir machen jetzt das und das und das. Und dann hast du das Problem nicht mehr. Also ich denke mir immer, wie geil. Also besser geht's ja nicht, oder? Also das war damals so das erste Mal, wo ich in Berührung kam mit Psychotherapie. Und dann, gute 10 Jahre später, war ich jetzt eben ein zweites Mal vor diesem Entschluss gestanden, zu sagen, hey, ich möchte eigentlich wieder in eine Therapie gehen. Und diesmal war es auch echt so, wo ich dachte, oh, ich möchte gerne so richtig eine Therapie machen, eine allumfassende, eine größere Therapie, nicht nur so mit einem Thema irgendwie hinzugehen, sondern wirklich mal bei mir aufzuräumen und auch mal Dinge anzuschauen und auch mal anschauen zu lassen und da auch mal eine Expertensicht drauf zu bekommen, also wirklich auch mal von jemandem gesagt zu bekommen, ja, ne, so ein bisschen, das ist jetzt nichts Dramatisches oder vielleicht, ja, das ist schon dramatisch und das schauen wir uns jetzt mal an und da können wir dran arbeiten und das machen wir so und so und so. Und das war ganz konkret eben der Ausgangspunkt, dass wir aus München rausgezogen sind. Wir hatten einen richtig anstrengenden Umzug. Wir hatten kurz darauf dann auch die Diagnose für unseren Sohn bekommen. Und im Grunde war es bei mir so, ich war dauergestresst. Ich konnte nicht runterkommen. Ich habe es nicht geschafft, abzuschalten, runterzukommen, mal einen Gang runterzuschalten. Und ich habe auch selbst bemerkt, dass immer, wenn ich traurig wurde aufgrund der Diagnose unseres Sohnes oder einfach damit konfrontiert war, habe ich angefangen zu arbeiten. Also ich bin so ein kleiner Workaholic geworden und habe wirklich krass viel gearbeitet, habe aber dadurch auch all die negativen Emotionen einfach so zur Seite geschoben. Weil ich habe jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich bin am Arbeiten. Und dadurch habe ich wahnsinnig viel gearbeitet, war total produktiv, bin aber einfach auch ausgebrannt währenddessen. Und ich konnte auch nicht, ich konnte es nicht aussprechen, also ich konnte nicht sagen, mein Sohn ist Autist, ohne in Tränen auszubrechen. Und zwar nicht nur so ein bisschen zu weinen, so ein paar Tränen wegzudrücken. Ich habe so einen richtigen Heulkrampf bekommen. Also wenn das irgendwie mal irgendwo aufkam und ich das sagen wollte oder musste oder sollte, dann ging das einfach nicht, ohne dass ich komplett einen Nervenzusammenbruch bekommen habe. Also ich habe für mich gemerkt, ich bin da gerade aus dem Gleichgewicht gekommen. Die Diagnose hat mich aus dem Takt geworfen. Ich wusste ja schon lange, dass irgendwas nicht ist, aber es hat mich selbst überrascht, wie stark mich dann tatsächlich die offizielle Diagnose nochmal ja, aus der Spur geworfen hat und wie stark ich damit zu kämpfen hatte. Und gleichzeitig dachte ich mir dann halt, okay, das ist jetzt gerade ein Thema, da muss ich nicht alleine durch. Und ich habe auch gemerkt, ich habe da jetzt nicht so den Freundeskreis, mit dem ich da gut drüber reden kann. Und tatsächlich ist es auch bei mir oft so, dass ich gerade solche Themen nicht ausdauernd und tief und lang mit Freundinnen besprechen will. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ne? Das ist so für mich eher dieses, das hätte ich gerne an einem separaten Ort und mit einer separaten Person, mit der ich einfach nur so über meine Struggles und meine Probleme spreche. Und auf der anderen Seite muss man ja auch nicht jeden kleineren oder größeren Stein, der einem in den Weg geworfen oder gelegt wird, alleine berackern. Und das finde ich halt auch so wichtig zu verstehen oder auch für sich selbst das anzunehmen und zu sagen, ich kann mir da Hilfe suchen. Also warum gibt es denn Psychotherapeuten? Wofür sind die da? Die sind einfach dafür da, uns mit unseren kleineren oder größeren Problemen im Alltag zu helfen, wo wir sagen, hey, da stolper ich jedes Mal an dieser Stelle oder mit dieser Sache oder mit dieser Person oder mit dieser Aufgabe. Das geht mir einfach nicht gut damit und ich brauche da jetzt einfach Hilfe. Und ja, es ist einfach so kompliziert, dass wir psychische Probleme nicht sehen können. Ja, es ist generell mit dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, das ist lustig, habe ich gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und ich habe auch wieder zu ihr gesagt, es ist halt so schwierig mit den unsichtbaren Dingen und unser Sohn hat ja eine unsichtbare Behinderung. Autismus kann man ja nicht immer sehen. Klar, wenn er dann mal einen Meltdown bekommt, wenn er ausbricht aus den gesellschaftlichen Regeln, sehen das die Leute, dann merkt man vielleicht, okay, da ist irgendwas gerade anders oder da ist irgendwas los bei dem Kind. Aber eigentlich kann man es nicht sehen und genauso ist es ja auch bei psychischen Krankheiten. Und es ist, ja, es muss ja auch nicht unbedingt eine Krankheit sein. Das kann ja auch einfach nur so aus dem Gleichgewicht gekommen sein. Wenn ich jetzt eine Erkältung habe oder eine Grippe habe, dann ist mein Gesundheitssystem aus dem Gleichgewicht gekommen. Dann kann ich jetzt auch sagen, ja, nee, passt schon, ja. Ich mache jetzt einfach so weiter und es wird schon irgendwann wieder weggehen. Kann man machen. Kann aber auch sein, dass es dadurch einfach nur noch schlimmer, schlimmer, schlimmer wird und man am Ende Antibiotikum nehmen muss. Oder man sagt, okay, alles klar, ich gehe mal zur Apotheke und guck mal, was es gibt. Ne? Nehme ich einen Schleimlöser, nehme ich eine Schmerztablette und so weiter. Und bei den psychischen Krankheiten ist das einfach so viel schwieriger, weil man hat halt nicht so was Handfestes, man kann das nicht sehen. Man kann jetzt nicht auf einer Skala gucken von 0 bis 10, ja, wie stark gestört bin ich eigentlich. Ich finde den Begriff gestört eh nicht gut, ne? Aber so, um euch zu vergegenwärtigen, was ich meine, dass man da guckt, so, ja, habe ich es denn wirklich nötig oder gibt es andere, die das noch viel nötiger haben wie ich? Also ich finde, da ist einfach der Indikator, wenn ihr darüber nachdenkt, euch professionelle Hilfe zu holen, dann habt ihr es nötig. Und da gibt es ja auch wirklich alle möglichen Arten. Es gibt ja auch Kurztherapien oder einfach mal, dass man für 2 Stunden mal hingeht. Und ja, dann gibt es eben auch wieder längere Therapien. Also ich war jetzt insgesamt 1,5 Jahre in Therapie und fand das generell als was total Wertvolles und habe dann eben auch dadurch angefangen, so wirklich immer wieder mal von meiner Therapeutin zu schwärmen, weil sie hat mir immer einen anderen Blickwinkel auf die Dinge gezeigt. Und es war oft so, dass ich so hingegangen bin und mir dachte, ja, das und das wird sie mir jetzt wahrscheinlich sagen, das und das ist das Thema, ja, wie kann ich da jetzt irgendwie gut damit arbeiten, wie komme ich da jetzt an das Thema ran, wie kriege ich das für mich irgendwie geregelt? Und sie hat mich immer total überrascht mit ihrem Ansatz. Das war immer so, hä? Was? Aber warum? Warum sagst du jetzt das und warum muss ich jetzt darüber nachdenken? Nee, darum geht's doch gerade gar nicht. Und danach war das aber so ein krasser Aha-Moment. Und ich habe gemerkt, ich wäre von alleine nicht drauf gekommen. Und genau das ist halt das Wertvolle. Da ist jemand Professionelles, jemand Ausgebildetes, jemand komplett Objektives. Und dem könnt ihr eure Abgründe erzählen. Das ist jetzt keine gute Freundin, die vielleicht danach für immer ein anderes Bild von euch hat und sich denkt, wow, was ging denn bei der letzten Sommer ab oder so. Sondern es ist halt einfach eine Person, da könnt ihr einfach professionell eure Scheiße abladen. Und die verwandelt die Scheiße in Dünger für einen Acker oder so, ne? Also das ist mir halt ganz wichtig, da irgendwie nochmal ein anderes Verständnis reinzubringen, was Psychotherapie ist und dass man auch nicht immer nur zur Psychotherapie gehen muss, wenn man eine Diagnose hat oder wenn es einen bestimmten Vorfall gab oder wenn man sagt, ja, ich habe das und das, ich habe die und die Störung, ich habe das und das psychische Problem, sondern einfach auch, wenn man das Gefühl hat, hey, ich bin da aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann kann man zumindest mal hingehen, den ersten Beratungstermin haben und die Psychologin oder die Psychotherapeutin, der Psychotherapeut schaut ja dann eh immer nochmal individuell so, ist da jetzt ein Bedarf gegeben? Weil, das ist ja das Nächste, es haben auch ganz viele von euch gefragt, wie läuft denn das ab? Bei mir war das konkret so, ich habe gemerkt, okay, ich möchte mir da Unterstützung holen. Ich bin zu meiner Hausärztin gegangen und habe ihr das einfach erzählt, habe auch da wieder voll angefangen zu weinen, habe dann nur gesagt, ja, genau das ist mein Thema, ich kann einfach nicht über ja, den Ist-Zustand unseres Sohnes sprechen, ohne komplett in Tränen auszubrechen und es macht mich völlig fertig. Und sie hatte das Thema davor auch schon mit, dass ich ein Workaholic bin, das hat sie selbst irgendwie festgestellt und da habe ich gemeint, ja, und es ist halt auch immer, dass ich mich dann in die Arbeit stürze, um nicht so traurig zu sein, um da nicht so drüber nachzudenken. Und ich glaube, das war bei ihr so der Klickpunkt, weil sie das, ich hatte das mal gesehen, als ich ein EKG oder so bei ihr gemacht habe oder ja, irgendwie sowas. Und dann war meine Patientenakte auf dem Computer geöffnet und ich habe sie halt durchgelesen und dann stand einfach drin, Workaholic, hat sie einfach so für sich reingeschrieben. Und ja, das war dann für sie irgendwie so das Stichwort und dann hat sie eben mir eine Überweisung geschrieben. Aber ich glaube generell, wenn man als Patient zu seiner Hausärztin, zu seinem Hausarzt geht und anspricht, dass man gerne zu einem Psychotherapeuten gehen möchte, ich glaube, dann müssen die erstmal eine Überweisung stellen und der Psychotherapeut entscheidet dann, so macht das Sinn oder nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht deren Kompetenz, das zu entscheiden. Und dann bekommt man eine Überweisung. Und manchmal bekommt man auch Empfehlungen. Das finde ich auch sehr wertvoll. Ansonsten googeln. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ganz, ganz viele Therapeuten und Therapeutinnen nicht zu googeln sind. Meine Therapeutin hat man bei Google einfach nicht gefunden. Das war, da bin ich tatsächlich am Schild vorbeigelaufen, an der therapeutischen Praxis und habe das einfach abfotografiert und dann angerufen. Aber da kann man tatsächlich die Hausärztin, Hausarzt einfach fragen, haben sie Empfehlungen, wie finde ich denn jemand Gutes? Die können euch dann auch einen Link geben zu einem Verzeichnis, wo ihr euch einfach mal durchklicken könnt. Und dann ist es halt so, dass wenn ihr Kassenpatienten seid, dass euch auch erstmal überhaupt nichts kostet. Und ich glaube, die ersten 3 Termine sind sowieso nur Kennenlerntermine. Da ist überhaupt nichts, was irgendwie irgendwo vermerkt wird in eurer Akte oder sonst irgendwo. Das ist erstmal die ersten 3 oder so, vielleicht sogar die ersten 5 Mal, da kann man dann aber auch nochmal genauer nachfragen, wird wirklich nirgendwo vermerkt. Und bei mir war eben wirklich so, der Gedanke, zur Therapie zu gehen, der war schon richtig lange da. Ich wollte das ja, also ich fand das schon immer cool, ich fand das schon immer gut und ich hatte auch schon immer so diese Einstellung, eigentlich hat jeder Mensch eine Therapie nötig. Das würde jedem Menschen, also jedem Erwachsenen oder ja, doch jedem Erwachsenen würde ich jetzt mal sagen, würde das auf jeden Fall gut tun. Und wenn man sich allein die deutsche Vergangenheit anschaut, was da alles passiert ist in der jüngsten Vergangenheit. Also wir haben wahrscheinlich alle Großeltern, die mehr oder weniger den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben oder zumindest die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und die da wirklich auch tiefgreifende, schwerwiegende Traumata von getragen haben und die auch an unsere Eltern einfach weitergegeben haben. Ängste, Glaubenssätze und die dadurch auch wieder in uns wirken. Also alleine aufgrund unserer Geschichte, bin ich der Überzeugung, hat jede und jeder hier eine Therapie nötig. Und es würde jedem besser gehen mit einer Therapie. Also ich fände, das wäre auch was, das sollte, könnte man echt so verpflichtend für alle machen, so alle 5 Jahre mal 5 Sitzungen bei einer Therapeutin oder so. Das würde der Gesellschaft richtig, richtig gut tun, wenn man immer wieder mal so an eigenen Themen einfach arbeitet. Weil es ist doch so, man merkt ja, wenn es einem selbst nicht gut geht, wenn man Probleme hat, wenn man Stress hat, wenn man vielleicht sogar depressiv ist oder in eine depressive Richtung geht. Das tut ja auch dem Umfeld dann nicht gut. Und wenn man immer wieder mal einfach auch so seelisch bei sich aufräumt, ich finde, das ist etwas sehr Wertvolles und man tut damit auch seine Umgebung und wir Eltern, vor allem auch unseren Kindern, einen echt riesengroßen Gefallen. Also was ist es eigentlich für ein Privileg für Kinder, mit Eltern aufzuwachsen, die ihre Scheiße im Griff haben, oder? Die sich selbst im Griff haben, die nicht mehr irgendwelche Wutausbrüche bekommen, die in ihrer Balance sind und das geht halt auch maßgeblich, wenn man eine Therapie mal gemacht hat und einfach auch mal geguckt hat, ja, was ist eigentlich los bei mir? Warum werde ich bei dem und dem so schnell wütend? Warum geht da bei mir der rote Vorhang runter? Warum fange ich da immer an zu heulen? Warum kann ich das und das nicht machen? Also das ist generell, finde ich, total wertvoll. Und bei mir war das wirklich so ein langer Weg. Ich habe mich auch lange nicht getraut. Ich wusste lange auch nicht, wie ich das anstellen soll, wie ich den ersten Schritt machen soll. Und ich weiß nur, dass ich eben aus einem Gespräch, das im Kindergarten war, rausgegangen bin. Und ich habe da im Kindergarten auch wieder so schlimm angefangen zu weinen und bin dann im Auto gehockt und dachte mir so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt jedes Mal einen Heulkrampf kriege, wenn ich aussprechen muss, dass mein Sohn Autist ist. Das geht doch nicht. Das kann ich auch ihm, also das kann ich auch ihm gegenüber einfach nicht bringen. Und dann bin ich zum Hausarzt und zur Hausärztin und habe gesagt, so, ich brauche eine Überweisung. Da gab es auch eine Frage von euch, welchen Grund man braucht für eine Psychotherapie. Wie gesagt, ich glaube, für die Überweisung weiß ich gar nicht, ob man unbedingt was draufschreiben muss. Aber bei mir hat sie auf jeden Fall gesagt, ja, sie schreibt jetzt auf die Überweisung eine Anpassungsstörung. Ich habe ein Problem damit, meine Realität der Diagnose meines Sohnes anzupassen, sagen wir mal so. Ne? Also mich und mein Leben dem anzupassen, was wir jetzt herausgefunden haben über unseren Sohn. Und es ist einfach eine Anpassungsstörung und sie hat auch gemeint so, das ist halt ein Überbegriff für alles Mögliche. Also wenn du umziehst, wenn du ein Kind bekommst, also einfach wenn irgendwas passiert, das dich aus dem Gleichgewicht wirft, dann kann man das ja auch immer als Anpassungsstörung bezeichnen. Und das war dann so der offizielle Grund, warum ich in Therapie gegangen bin. Und ich also das war auch durchgehend immer die Diagnose oder das, was halt auch meine Therapeutin dann auf den Therapiebericht geschrieben hat. Und bei mir lief das so ab, ich hatte eine Verhaltenstherapie und meine Therapeutin hat auch wirklich oft nachgefragt und dann eben Ideen mit mir herausgearbeitet und mir Tipps gegeben und gemeint, okay, wie wäre es denn, wenn wir das so und so mal betrachten oder wenn wir, wenn sie darauf so und so reagieren oder wenn sie das und das machen? Oder die hat mir auch ganz konkret gesagt, sie müssen sich mehr entspannen und sie machen jetzt jeden Tag, ne, so eine halbe Stunde einfach was nur für sich und ziehen Sie jetzt mal durch und nächste Woche erzählen Sie mir, wie es war, ob Sie das hinbekommen haben und so weiter. Also das war eine Verhaltenstherapie. Auch da ist es voll wertvoll nachzufragen, was das für eine Therapieform ist, was das für eine Therapeutin ist. Weil es gibt einfach Therapieformen, finde ich, die passen zu einem und andere, die passen nicht zu einem. Ich wäre zum Beispiel jetzt nicht so happy, glaube ich, mit jemandem, der mir nur zuhört. So, ich glaube, Tiefenpsychologie ist das. Wo man dann einfach immer nur selber redet und dann irgendwann selbst auf die Erkenntnis stößt, weil man so viel drüber geredet hat. So, ich muss gerade lachen, denke ich mir so, ach, das mache ich eh schon einmal die Woche hier in meinem Podcast. Da rede ich ja auch einen Monolog einfach rein. Ja, aber es muss, glaube ich, zu einem selbst passen. Und es ist ja auch so ein, ja, so ein kleines Suchspiel, die richtige Therapeutin, den richtigen Therapeuten für sich zu finden. Und ich habe von vielen gehört, ja, da muss man erstmal so ein bisschen auch suchen. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Und am besten lässt man sich mal bei 3 verschiedenen Therapeuten einen Ersttermin geben und vergleicht dann und guckt, hey, mit wem kann ich und mit wem kann ich nicht. Und das ist einfach was, das merkt man im Gespräch. Das ist dann einfach so ein Bauchgefühl. Und da würde ich euch auch voll raten, darauf zu hören. Ja, weil ich glaube, man kann Dinge von einer Person, die man sympathisch findet, viel einfacher annehmen als von jemandem, wo man immer so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen vor den Kopf gestoßen ist oder sich denkt so, wie siehst du eigentlich aus oder was hast du für eine komische Frisur oder, ne, also es ist halt einfach so, ich glaube, das ist wichtig, dass da so ein bisschen die Grundchemie einfach stimmt und man bekommt auch relativ schnell einen Ersttermin, wenn man jetzt eine Überweisung hat und dann bei irgendjemandem, ne, sich jemanden rausgesucht hat im Internet oder über Empfehlungen oder über, ja, Empfehlungen eben auch von Ärzten, Ärztinnen, dann kann man da anrufen und meistens geht der Anrufbeantworter ran und die rufen einen zurück. Das habe ich auch schon so oft gehört, weil Therapeuten oft von so vielen Leuten angerufen werden, dass sie sagen, nee, also sie wollen wirklich nur mit denen sprechen, die es ernst meinen und das sind die, die auf den Anrufbeantworter sprechen und um einen Rückruf bitten. Ist auch lustig. Weiß ich auch nicht, ob das so stimmt, aber das habe ich mal so mitbekommen. Und dann bekommt man relativ schnell einen Ersttermin, um einfach mal, ja, sein Thema zu erzählen, um zu gucken, passt das, hat die Person da einen Zugang zu mir, matcht es. Und ja, dann kann es eben auch sein, dass man für die richtige Therapie, wenn die dann wirklich starten soll, und es ist, glaube ich, nach 3 bis 5 Erstterminen ist es dann der Fall, dass es dann so richtig erst losgeht. Und dann kann es halt auch sein, dass man nochmal länger warten muss, dass man nochmal eine längere Wartezeit hat. Und das habe ich jetzt auch von ganz vielen schon gehört, dass es ultra krass lange Wartezeiten gibt. Aber es macht halt auch keinen Sinn, sich nicht auf eine Warteliste schreiben zu lassen, weil man Angst hat, dass es so lange dauert. Das ist gerade so. Es ist auch voll mein, wie ich denke. Ich denke auch ganz oft bei vielen Dingen so, boah, nee, also das mache ich jetzt nicht, weil das dauert ja 1,5 Jahre, bis ich dann da irgendwie reinkomme. Ja, aber nach 1,5 Jahren habe ich immer noch Bock, da reinzugehen und denke mir so, ja, scheiße, hätte ich mich vor 1,5 Jahren mal irgendwo angemeldet, irgendwo reingeschrieben, dann wäre es jetzt soweit. Also daher einfach mal machen. Und ich glaube auch, der erste Schritt ist da wirklich der schwierigste. Also wirklich zur Hausärztin zu gehen, das anzusprechen, das mal auszusprechen, sagen, hey, ich würde gerne eine Therapie machen. Ich habe das Bedürfnis, mal mit einem Therapeuten zu reden. Das ist meiner Meinung nach der größte Schritt, der größte innere Schweinehund, der überwunden werden muss. Und danach ist es eigentlich fast schon ein Selbstläufer. aber halt ein Selbstläufer, der wirklich so viele Fenster und Türen für euch öffnen kann und euch in andere Richtungen bringen kann und euch wirklich auf ein neues Level hochheben kann. Wenn ihr manchmal sind es Dinge, wo ihr denkt, das ist ja echt eine Kleinigkeit. Aber wenn die dann mal weg ist, dann merkt man auch erstmal, was es eigentlich für ein Brocken für einen war, den man da die ganze Zeit mit sich rumgetragen hat und wie viel leichter es ohne diesen Brocken ist. Trotzdem darf man nicht vergessen, wie kräftezehrend eine Therapie an manchen Tagen auch sein kann. Es ist je nachdem, was man halt für ein Thema auf dem Herzen hat oder worüber man sprechen will. Und bei mir war das auch so. Es hat angefangen, so der Auslöser war diese ganze Autismusgeschichte, das Thema, ja, mein Sohn ist anders, mein Sohn wird den Rest seines Lebens anders sein und ja, so vieles in meinem Leben sieht jetzt einfach anders aus, wie ich es mir vorgestellt habe und wie komme ich darauf eigentlich klar. So, das war der Auslöser. Aber natürlich sind wir dann auf ganz andere Themen auch gekommen, weil es ist halt auch einfach so, dass hinter vielem was Tieferliegendes steckt. Also sie hat dann halt auch mega gut immer nachgefragt und warum ist es für sie ein Problem und wann haben sie da ein komisches Gefühl, wenn ihr Sohn, auffällig ist? Wieso ist es für sie schlimm, wenn andere Leute sie komisch angucken oder wenn sie ihr Kind vor anderen verteidigen müssen? Was kommt da in ihnen hoch? Aha, anzuecken, nicht gemocht zu werden, problematisch zu sein. Und woher kennen Sie dieses Gefühl? Wann hatten Sie dieses Gefühl zum allerersten Mal in Ihrer Kindheit? Okay, was war da los? Aha, vielleicht sollten wir uns mal die Beziehung von Ihnen und Ihrer Mutter oder von Ihnen und Ihrem Vater angucken. Ne? Also so der Klassiker. Das kommt dann natürlich auch alles hoch. Und im Grunde berackert man so eigentlich einmal rundherum sein ganzes Leben. Und man kann halt auch alles ansprechen bei einer Therapeutin. Das fand ich halt auch immer so wertvoll. Aber eben auch nicht zu unterschätzen, wie anstrengend das sein kann. Es gab echt Tage, da habe ich schon gewusst, okay, heute wieder Therapietermin. Ich werde ungeschminkt kommen und ich werde mir für den restlichen Vormittag nichts vornehmen, weil ich bin danach erstmal durch. Und das ist halt auch so, ungeschminkt natürlich, weil ich wahrscheinlich Rotz und Wasser heulen werde, wenn ich dort bin, was ich oft getan habe. Und dann war das auch oft echt so, ne, so ein mega unangenehmes Gefühl, aus der Praxis rauszugehen. So, ja, here I am, here I walk, komme gerade aus der Therapiesitzung, hallo, komplett verheult, jeder erkennt das sofort, jeder sieht das. Ne, so Sachen habe ich dann halt auch gedacht und es war mir auch mega unangenehm, aber ist dann halt so. Und es kann halt auch tatsächlich richtig krass erschöpfend sein, an manchen Themen zu arbeiten, manches auszugraben, manche Fragen von der Therapeutin. Ja, wenn man dann wirklich drüber nachdenkt und wenn man dann vielleicht auch so Übungen macht in der Therapie. Also manchmal hatten wir dann auch so dieses, dass sie dann einfach so imaginär jemanden hergeholt hat, eine Person hergeholt hat und ich musste dann so imaginäre Gespräche mit dieser Person führen. Und solche Sachen sind schon echt kräftezehrend. Also man darf das auch nicht unterschätzen und man sollte sich dafür dann auch so emotional einfach Zeit nehmen und Zeit geben. Ich finde es zum Beispiel krass, also ich denke immer so Respekt, wer das macht, wer das kann, so eine Therapiesitzung in der Mittagspause und danach weiterarbeiten, wieder ins Büro gehen, weiterarbeiten, sich wieder anderen Themen widmen. Es ist natürlich besser als gar nicht, als das gar nicht zu machen, aber ich finde es jetzt nicht zu 100% sinnvoll. Ich finde es tatsächlich am allerbesten, wenn man das eigentlich so am Abend macht und dann nach Hause geht und dann auch relativ schnell Zeit für sich hat oder auch einfach schlafen kann und es im Unterbewusstsein verarbeiten kann, was da hochgekommen ist, was da passiert ist. Oder ich hatte auch an manchen Tagen so keine Energie für das aktuell eigentlich vorherrschende Thema und dann den Gedanken so, boah, nee, also eine Stunde reicht da gar nicht aus, also fange ich gar nicht erst an mit dem Thema, weil ich habe jetzt nur diese eine Stunde und danach muss ich halt irgendwo hin oder habe einen Termin und kann nicht nach Hause gehen und 3 Stunden weiterheulen. Und dann habe ich Themen auch einfach mal gezielt nicht angesprochen und mir selber gedacht, okay, da muss ich erstmal noch ein bisschen dran arbeiten für mich und ein bisschen dran rumknabbern, weil das würde jetzt diesen Rahmen von einer Stunde sprengen. Das ist halt auch immer so ein bisschen schade, dass es genau eine Stunde ist oder eigentlich 50 Minuten, um genau zu sein. Und es gibt oft Themen, die würden, glaube ich, einfach ein bisschen länger brauchen, die bräuchten mehr Zeit, aber das ist halt nun mal der Rahmen, den man so hat und hey, ich meine, eine Stunde oder 50 Minuten ist auch echt ausreichend für ganz, ganz viele Themen und die Therapeuten wissen das ja auch und sind ja auch so darauf vorbereitet, dass die Stunde halt nur 50 Minuten geht. Und es war auch wirklich cool zu sehen, wie ich Fortschritte mache und meine Therapeutin hat mir das dann auch immer wieder gespiegelt und meinte dann so, hey, schauen Sie mal, wie Sie jetzt darüber sprechen können, wie Sie jetzt lächeln und wie Sie jetzt das Positive darin sehen können und schauen Sie mal, das hätten Sie vor 3 Monaten, wäre das noch undenkbar gewesen. Also es war auch immer ganz schön, das so wieder gespiegelt zu bekommen und sie war halt auch immer total transparent mit den, mit der Dauer der Therapie, also da gibt es so bestimmte Sätze. Also es gibt so eine Kurztherapie, eine Langzeittherapie, wie auch immer. Und dann wird das, also das entscheidet die Therapeutin, aber die hat es mit mir auch so abgesprochen und gemeint, schauen Sie mal, ich würde jetzt erstmal das und das empfehlen und das der Krankenkasse so rückmelden und dann schauen wir, wie wir damit hinkommen. Und dann kann man eben auch sagen, ja, man macht es wöchentlich, man macht es 2-wöchentlich, man macht es 1-mal im Monat. Also das kann ganz flexibel gestaltet werden und dann immer wieder, wenn dann dieser eine Zyklus vorbei ist und wenn die Therapeutin dann auch mal so eine Zusammenfassung an die Krankenkasse schicken muss, dann hat sie das auch mit mir besprochen und gemeint, ja, so wie sieht es denn jetzt bei Ihnen aus? Haben Sie das Gefühl, Sie brauchen mich noch oder wollen wir mal eine Pause einlegen oder wollen wir noch weitermachen? Also das war eigentlich so ganz individuell und ich habe jetzt alles in allem 1,5 Jahre die Therapie gehabt mit meiner Therapeutin und es war dann tatsächlich auch so, dass sie mir dann irgendwann gesagt hat, ja, sie glaubt, dass wir jetzt noch einmal so einen Block von, boah, wie viel waren das? Ich glaube tatsächlich 17 Therapiesitzungen. Das würde sie jetzt noch einmal machen, wenn ich das möchte und dann glaubt sie, ist es auch bei mir so weit, so gut und ich bin dann so gefestigt, dass es auch ohne klappt. Das habe ich dann also relativ früh schon gewusst und sie hat dann auch immer wieder mal gesagt, so, wir haben jetzt noch 6 Sitzungen, wie wollen wir es machen? Wollen wir die Sitzungen ein bisschen mit längeren Abständen halten oder wollen sie weiterhin im gleichen Abstand kommen? Also das war dann so relativ, ja, individuell und auch ganz cool. Also man konnte das dann halt auch so ein bisschen selbst mitbestimmen und ich habe es dann halt so auströpfeln lassen. Genau. Und war dann auch in dem Moment, als es fertig war, war das so ein komisches Gefühl, weil ich dachte, boah, krass. Ich habe dann so zurückgeblickt und auch gemerkt, wie weit ich gekommen bin, also was ich für einen riesen, ja, Entwicklungssprung mit ihr gemacht habe. Und trotzdem hatte ich aber so das Gefühl, naja, also austherapiert bin ich nicht. Aber wer ist schon austherapiert? Ich glaube, das ist einfach auch eine Typsache. Dieses Thema, warum, wegen dem ich gekommen bin mit meinem Sohn, ist jetzt echt so, ich bin total fein damit. Ich kann voll gut über seine Diagnose sprechen. Ich sehe das inzwischen auch alles echt positiv. Ich habe so ein schönes, positives Bild auch zu, ja, generell auch zu meinem Sohn und zu seiner Diagnose und bin überhaupt nicht mehr so ängstlich, wie ich es zu Beginn war, beziehungsweise auch oft in so einer Vermeidungsstrategie. Also ich habe damals auch wahnsinnig viel gegoogelt und mir einen Kopf gemacht, ob wir genügend Sachen ausprobiert haben, um eventuell doch, ich sag's mal so ganz übertrieben oder zugespitzt, den Autismus wegzukriegen. Also damals war ich in so einer Schiene und jetzt ist es halt so, wo ich sage, ja, das ist ein Teil von meinem Sohn, das ist gut so, der ist super, wie er ist und ich bin stolz auf ihn und ich bin happy mit dem Leben, das wir haben. So, und das ist natürlich, das war ja so das große Ziel dieser Therapie, das habe ich auf jeden Fall geschafft, aber Fakt ist auch, wenn man Therapie macht, entwickelt man sich weiter und man entwickelt sich fort und man kommt wirklich auf so ein neues Level und plötzlich ploppen neue Themen auf und man denkt sich, daran habe ich noch nie gerüttelt oder da würde ich auch gern mal tiefer graben oder das wäre was, wo ich glaube, das könnte ich noch aufarbeiten oder ne, wieder ins Gleichgewicht bringen. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen und ich denke mal, austherapiert sind vielleicht wirklich erleuchtete Buddhisten. Und ist ja auch in Ordnung. Also es muss ja auch nicht jeder Mensch immer austherapiert sein. Aber ich hatte so für mich das Gefühl, okay, das waren jetzt 1,5 wirklich lehrreiche, anstrengende Jahre. Und es war auch wirklich ein Kraftakt, da regelmäßig hinzugehen. Und ich war auch so erleichtert und froh, dass es jetzt geschafft ist, ne? Dass ich das jetzt auch erstmal für mich abschließen kann und die Zeit dann auch wieder anderweitig nutzen kann. Ich habe schon ganz viele von euren Fragen einfach hier während der Folge beantwortet, weil sie einfach gut reingepasst haben. Aber ich habe mir noch ein paar von euch rausgeschrieben und die kommen jetzt hier im virtuellen Kaffeeklatsch, beziehungsweise der virtuelle Fragenkatalog. Eine hat geschrieben, mein Hausarzt wollte nicht, dass ich zur Therapie gehe, weil das dann nachhaltig negativ in meiner Krankenakte steht und die von diversen Leuten wie Kreditinstituten oder zukünftigen Arbeitgebern eingesehen werden kann. Wenn ihr deswegen Bedenken habt, würde ich euch raten, da wirklich nochmal mit dem Hausarzt oder der Hausärztin im Detail zu sprechen. Ich habe eben mal gegoogelt und halt gefunden, dass die Patientenakte niemand ohne die eigene Einwilligung lesen darf. Also tatsächlich sind sämtliche Informationen zur ärztlichen oder psychotherapeutischen Behandlung die unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Und du persönlich musst dein Okay geben, um die Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden, damit die das an irgendwelche Dritte weitergeben dürfen. Das habe ich von gesund.bund.de, so glaube ich, ist eine recht vertrauenswürdige Quelle. Aber ich habe das auch schon mal gehört, dass ich glaube, gewisse Versicherungen, die Berufsunfähigkeitsversicherung, glaube ich, die kann da reingucken. Ich glaube, das ist die einzige, von der ich irgendwie mal was gehört habe und da kann man dann, da geht dann die Versicherungssumme ziemlich in die Höhe, wenn man eben, wenn man da irgendwie als psychisch instabil oder was auch immer gilt. Aber da würde ich euch wirklich nochmal raten, wenn euch das belastet, wenn das für euch ein Thema ist, ganz genau bei der Hausärztin, beim Hausarzt nachfragen, sich da nochmal aufklären lassen. Und meine persönliche Meinung ist, ein Hausarzt, der jemandem eine Therapie verweigert und das als Grundlage dafür nimmt, ist echt nicht kompetent. Also geht es dir am Ende darum, dass es dir besser geht, dass du für dich ein besseres Leben führst und einfach Themen aufarbeitest, auflöst, die dir jeden Tag eventuell oder mehrmals täglich im Weg stehen? Ist das wichtiger für dich, als dass eventuell irgendeine Versicherung mit dem Preis nach oben geht? Also ich glaube, Arbeitgeber lesen das tatsächlich nicht. Die dürfen das, glaube ich, nicht einsehen. Und ansonsten, ist halt auch immer so die Frage, welches Gewicht gibt man dem Ganzen? Wie wichtig ist einem diese Therapie? Die nächste von euch hat geschrieben, ich hätte etwas Angst davor, dass ich ein schwarzes Loch bin und dann immer mehr hervorkommen würde und ich die nächsten 10 Jahre in Therapie bin. Wie war das bei dir? War von Anfang an klar, wie lange das ungefähr dauern kann? Oder kam da immer eine Sitzung nach der anderen und es dauert eben so lange, wie es dauert? Ich denke, das ist ein ganz großer Unterschied, ob du privat zu einer Therapeutin gehst und es auch privat bezahlst. Ich glaube, da ist es auch eher so, dass man mal sagt, ja, jetzt kommst du und du kommst so oft und wie so lange, wie du möchtest, weil du zahlst es ja auch komplett selbst. Ist ja auch irgendwo logisch. Aber sobald es die Kasse bezahlt und deshalb finde ich auch generell Kassentherapeuten für mich irgendwie besser geeignet, weil da habe ich das Gefühl, die machen das vielleicht auch nicht so eigennützig oder die haben da einfach ein besseres Gerüst und gucken auch, dass es zu einem Schluss kommt. Weil man könnte tatsächlich, also ich finde das total cool, wie du es geschrieben hast, so ich bin ein schwarzes Loch, ich weiß voll, was du meinst. Und ich denke, das ist bei jedem Menschen so. Und es geht ja auch darum, Schicht für Schicht für Schicht arbeiten und freizulegen, um am Ende dann zu gucken, so okay, was ist das eigentlich tiefe Problem dahinter oder worum geht's eigentlich? Aber wie gesagt, man muss auch nicht immer an den innersten Kern von allem kommen, sondern man kann ja auch einfach mal eine Schicht machen, dann ist mal gut. Das ist ja deine eigene Entscheidung. Und wenn du dann halt selbst merkst, oh Gott, ja, puh, jetzt habe ich so das Fass aufgemacht und es kommt da aber auch ganz schön viel raus, dann kannst du ja, hey, dann nutzt es doch als Chance, um da wirklich dran zu arbeiten. Ich habe immer Angst, dass meine Probleme nicht groß genug sind und ich wem, der es dringender braucht, den Platz wegnehme. Kennst du das? Das kenne ich auch total gut. Und das war auch bei mir am Anfang so, als ich bei der Therapeutin saß, dass ich mich fast so ein bisschen dafür entschuldigt habe, dass ich bei ihr sitze, weil ich eben auch gemeint habe, ja, ich weiß, Plätze sind so rar und jetzt sitze ich hier als Mama, die einfach ein Problem damit hat, dass ihr Kind eine Diagnose hat und ich habe mich so ein bisschen auch dafür geschämt. Aber da hat meine Therapeutin echt auch so cool drauf reagiert und auch gemeint so, nein, also es gibt nicht das eine große Problem und das andere kleine Problem. Es ist halt alles super individuell und es gibt Leute, die kommen mit Sachen, wo vielleicht andere drüber lachen würden, sagen würden, was ist denn das? Aber für die Person ist es einfach maßgeblich wichtig. Und dann gibt es eben auch wieder Leute, die haben total die krassen Struggle in ihrem Leben und sind aber einfach so generell nicht offen gegenüber Therapeuten und lassen sie überhaupt nicht therapieren. Also das ist unglaublich individuell und ich glaube auch nicht hilfreich, dir sowas zu denken, weil, ja, guck mal, deine Probleme, deine Themen sind genauso wichtig wie die Themen und die Probleme von irgendjemand anderem. Und ich finde es nicht gesund, da eine Skala anzusetzen und zu sagen, ja, aber dein Problem ist jetzt nur auf der Skala bei Punkt 3 und nicht bei Punkt 9. Also deswegen bleibst du erstmal hier auf der Wartebank sitzen. So, ich glaube, wir sollten weniger in Kategorien denken in unserem Leben. Die nächste schreibt, wie gehst du damit um gegenüber Müttern, die das übertrieben finden? Also mir ist tatsächlich noch keine Mama über den Weg gelaufen, die mir offen ins Gesicht gesagt hat, dass sie das übertrieben findet, dass ich das mache. Die waren alle sehr verständnisvoll und auch eher so, dass sie das cool fanden, dass ich das mache und auch so meinten, boah, ey, das bräuchte ich auch mal. Und tatsächlich habe ich auch an ein paar Freundinnen meine Therapeutin weiterempfohlen. Und die hat jetzt regen Zulauf bekommen von einigen in meinem Umfeld. Und generell, glaube ich, habe ich auch ganz vielen so ein bisschen die Türe geöffnet für Therapie, weil ich es halt gemacht habe und weil ich drüber gesprochen habe. Und dann kamen halt ganz viele, also ich habe eher so das Gegenteil erlebt in meinem Umfeld, dass viele meinten, hey, cool und boah, ich bräuchte das eigentlich auch und wie hast du es denn gemacht? Ah, okay, Hausarzt, ja, ey, boah, ich glaube, ich mache das jetzt auch. Also es war eher so und ich glaube, wenn ich jetzt auf eine Mama treffen würde, die das übertrieben fände, würde ich sagen, okay, es ist ja deine Meinung, aber das ist dann auch nicht die Person, glaube ich, mit der ich mehr und enger was zu tun haben möchte. Und wenn es jetzt eine gute, enge Freundin von mir wäre, dann würde ich da schon auch nochmal mit ihr drüber sprechen und ihr das auch erklären, also meine Sicht darüber, warum ich das wichtig finde und warum ich das für mich tun möchte. Wie gehst du damit vor deinen Kindern um? Wie kommunizierst du es? Aktuell habe ich das noch überhaupt nicht kommuniziert mit denen. Ich bin immer hingegangen, während die betreut waren, also Kita, Kindergarten, aufgeräumt waren. Da habe ich die Therapie gemacht. Aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll, das zu kommunizieren. Also ich würde das auf keinen Fall vor denen verstecken. Und Kinder sind ja auch noch so unbefangen und unbelastet. Und das ist ja für die noch überhaupt kein negativ belasteter Begriff, wenn man sagt, ich gehe zur Therapie. Und das finde ich ja für Kinder auch ganz hilfreich, vor allem auch für meinen Sohn, wo ich denke, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der auch mal in eine Therapie gehen und da nochmal Themen aufarbeiten oder einfach mal gucken, ja, dass er besser zurechtkommt in der Gesellschaft. Und wenn ich ihm da den Weg ebnen kann, weil ich ihm zeige, hey, guck mal, ich gehe da auch hin, dann umso besser. Also da würde ich eigentlich das
so, als würde ich zum Bäcker gehen. Ne? Ich gehe jetzt noch ein paar Brötchen holen. So, ich gehe jetzt noch zur Therapie. Viel Spaß. Okay, danke, ciao.
Gar kein großes Thema draus machen. Wie schwer war es, ernst genommen zu werden? Überhaupt nicht schwer. Also wirklich, da fragt niemand kritisch nach. Das hinterfragt niemand. Das ist dein voll und ganzes Recht, zu einem Therapeuten zu gehen. Das Thema hatte ich wirklich nie, dass ich das Gefühl hatte, da nicht ernst genommen zu werden. Hast du selbst auch eine Diagnose? Denkst du darüber nach, eine machen zu lassen? Ich habe tatsächlich keine Diagnose. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich zu einer Diagnostik in Neurodivergenz gehen würde, dass da was rauskommen würde bei mir. Also ich bin inzwischen ziemlich sicher, dass ich auch neurodivergent bin. Ich habe auch auf meiner To-Do-Liste, dass ich mich diagnostizieren lassen möchte, dass ich mal zur Diagnostik gehen will. Aber tja, da habe ich noch nicht den ersten Schritt gemacht, weil da ist wieder das mit, oh Gott, da brauche ich ja 2 Jahre auf der Warteliste zu stehen. Und ja, tatsächlich habe ich diesen Gedanken schon vor 2 Jahren gehabt, dass ich mich da mal draufsetzen lassen will. Ich fand es auf jeden Fall total spannend, als ich auf Instagram eine Umfrage gemacht habe unter meinen Followerinnen, wer von euch schon mal in Therapie war oder gerade in Therapie ist. Da haben tatsächlich 38% angegeben, dass sie aktuell in Therapie sind oder schon mal in Therapie waren. Und 62% haben gesagt, nee, ich bin nicht in Therapie und ich war auch noch nie in Therapie. Aber das finde ich eine wirklich bemerkenswert hohe Zahl. Und es hat mich auch so ein bisschen stolz gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir so gedacht, yeah, meine Community ist einfach gut. Die sind einfach gut am Start. Die arbeiten an sich, die achten auf sich. Die verschließen sich da nicht, weil sie vielleicht Angst davor haben oder Vorurteile davor haben, sondern ja, das ist ja auch wirklich, ich finde, das erfordert Mut und Kraft zu sagen, hey, ich mache jetzt eine Therapie. Und im Nachhinein betrachtet war meine Therapie auch echt anstrengend und kräftezehrend. Und wie gesagt, der erste Schritt ist der schwerste, aber die Sicht von außen auf einen selbst und die eigenen Probleme und dann auch noch von einem Profi, finde ich einfach Gold wert. Und das ist in meinen Augen purer Luxus für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, für das eigene Seelenwohl, für den eigenen Weg. Und wenn ihr überlegt, ja, schon länger vielleicht oder vielleicht auch jetzt nur nach dieser Folge überlegt, soll ich das mal machen? Irgendwie sagt da gerade was in mir, macht das doch. Dann ist das jetzt euer... Das ist jetzt euer offizieller Weckruf, dass ihr euch einen Termin bei der Hausärztin oder beim Hausarzt geben lasst und euch mal überweisen lasst. Und wie gesagt, mit so einer Überweisung ist wirklich noch nichts in Stein gemeißelt. Da geht ihr erstmal zu einem Kennenlerngespräch hin und das sind mindestens 3 erste Gespräche, die man führen kann, ohne dass irgendwas auch nur irgendwo vermerkt wird oder steht oder ihr irgendwas auch machen müsst. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Nächsten Sonntag gibt es hier wieder eine neue Folge Hi Baby. Es ist dann der 1. Dezember und ich dachte mir, es ist mal wieder an der Zeit für ein Q&A. Ich freue mich auf all eure Fragen, die ihr so an mich habt. Ich mache das ja immer wieder mal. Ich habe es jetzt schon echt lange nicht mehr gemacht. Aber ich habe Bock mal wieder drauf, von euch zu wissen, ja, was interessiert euch gerade, was sind eure Themen. Ich mache da im Laufe dieser Woche auf Instagram eine Umfrage oder eine Fragerunde dazu. Da könnt ihr mir eure Fragen schicken. Ihr könnt die auch immer per Mail an isa@isawhoelse.de schicken. Ich freue mich auch immer total über Feedback von euch auf Spotify, auf Instagram, wo auch immer, wie auch immer ihr mich da erreichen möchtet und könnt. Lasst es euch gut gehen. Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.